Und ich möchte einfach auch kurz nochmal beten, dass der Herr uns hilft und wirklich seinen Geist gibt. Vater, das ist mein Wunsch, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist. Heute Nachmittag hier. Komm, Vater, wir beten darum, dass du deinen Geist gibst. Du sollst Freiheit haben, zu uns zu sprechen. Das zu tun, was du möchtest an unserem Herzen. Ja, bitte hilf du, mir zu reden und hilf uns zu hören. Darum bete ich in Jesu Namen. Amen. Bevor ich einsteige, möchte ich euch was fragen. Wer von euch ist sich sicher, dass wenn ihr heute sterben müsstet, dass ihr in den Himmel kommt? Wer von euch ist sich sicher? Wer ist nicht so ganz sicher? Gibt es da auch jemand, der sich nicht so ganz sicher ist? Okay, seid euch alle sicher. Jetzt möchte ich euch fragen, was sagt ihr denn dem Herrn, warum er euch reinlassen soll? Wenn ihr... Okay, super. Gibt es noch eine Antwort? Seid ihr damit alle einig? Also wenn Gott euch jetzt fragt, ja, warum soll ich dich reinlassen in den Himmel? Was hast du denn? Weil ich dein Kind bin? Gut. Das Unterpfand des Heiligen Geistes, ja. Dann noch eine Antwort? Er hat für mich bezahlt. Ja, gut. Das ist interessant, wenn man diese Frage stellt. Manchmal in anderen Gemeinden kommen interessante Antworten. Zunächst mal ist es so, dass gar nicht alle sich sicher sind. Komme ich wirklich in den Himmel, wenn ich heute sterbe? Das ist gar nicht in allen Gemeinden klar, dass die Leute das dann wissen. Manche sind sich unsicher. Und dann auch die Frage, ja, warum? Warum würde ich denn da reinkommen? Da kommen dann schon so Gedanken wie, naja, ich habe mich doch schon bemüht und ich war hier im Gottesdienst und irgendwie bin ich getauft. Und ja, das ist gar nicht so weit weg. Und die Frage ist aber wirklich, warum? Warum soll er uns denn Gott reinlassen? Und das hängt mit diesem Thema Kreuz zusammen. Ja. Kreuz, ich denke, wir sind uns einig darüber, da geht es jetzt nicht um ein Kruzifix oder ein Kreuz, so wie es da hängt, ja, sondern Kreuz, da geht es um das Mordinstrument, an dem Jesus gestorben ist, womit wir uns beschäftigen wollen. Und Paulus fasst an einer Stelle tatsächlich seine ganze Botschaft mit diesem Wort Kreuz zusammen. Das ist das Interessante. Wenn ihr mit einem Wort zusammenfassen solltet, um was es geht oder was das Zentrum unseres Glaubens ist, müsst ihr mal überlegen, was würdet ihr sagen? Was ist, wenn ihr nur einen Satz zu sagen habt? Was wäre dieser Satz? Liebe, okay. Der gekreuzigte Jesus. Also Liebe ist sicher richtig. Das Problem ist nur, dass sich jeder was darunter vorstellt und das sind unter Umständen ganz verschiedene Sachen. Liebe ist tatsächlich das, was Gott ist und was ihn motiviert. Aber woran sehen wir letztendlich, was seine Liebe ist? Und das ist das Kreuz. Und Paulus fasst es so zusammen in 1. Korinther 2, Vers 2, wenn er das mal aufschlagt. Da sagt er, denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Also, als Paulus nach Korinth kam, als er dahin kam, hat er eine Entscheidung getroffen. Bevor er da ankam, hat er sich was vorgenommen. Er hat gesagt, ich nehme mir jetzt was vor, was ich hier verkündigen will. Und dann sagt er, das fasst er hier so zusammen. Er sagt, als ich zu euch kam, Brüder, kam ich nicht, um euch mit Vortrefflichkeit der Rede oder Weisheit das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Also er sagt, ich kam nicht und habe mir vorgenommen, ich mache das jetzt möglichst super und ja, ich finde jetzt die besten Worte. Denn ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus, den Heiler. Genau, nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Er hat gesagt, das ist das Zentrum, um was mir geht. Also ich denke, man könnte Jesus ja auch als alles mögliche andere verkündigen und das wäre noch gar nicht falsch. Ja? Das wäre auch richtig. Wir könnten auch sagen, wir predigen Jesus den Heiler. Das wäre auch richtig. Wir predigen Jesus den Befreier. Ist er ja auch. Wir predigen Jesus, der den Himmel auf die Erde bringt, der uns hilft, der uns vergibt, der unser Leben stabil macht. All das wäre richtig. Paulus sagt bloß, als ich zu euch gekommen bin, habe ich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte mich darauf konzentrieren, weil das ist, wo alles andere dann drin ist. Und ich denke, das hat eine große Bedeutung, dass er das hier so sagt. Also nur, dass ihr mich nicht falsch versteht. Ich bin überhaupt nicht dagegen, Jesus der Heiler, Jesus der Befreier. Aber es gibt noch was noch wichtiger ist. Und das ist Jesus der Gekreuzigte. In 1,18 sagt er auch warum. Da sagt er, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Und dann sagt er das nochmal, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Also, Paulus sagt, ich bin zu euch gekommen, ich möchte Jesus den Gekreuzigten verkündigen und ich möchte das. Er nimmt sich auch noch vor, dass er das nicht bewusst schön anmalt, das Ganze. Er sagt, ich möchte nicht das in besonderer Redeweisheit tun. Ich möchte nicht das mit den blumigsten Farben so euch präsentieren, dass ihr das alle menschlich schön findet am Schluss. Das möchte ich deswegen nicht machen, weil ich da sonst was wegnehme von dem Kreuz. Das sagt er. Weil wenn ich das mache, dann mache ich das Kreuz Christi zunichte. Das ist ganz interessant, ja. Ich sagte eben 2,1 eben nochmal. Ich habe mir vorgenommen, das nicht mit Redeweisheit zu tun. Also nicht mit allen Mitteln, die ihm damals zur Verfügung stehen. Und heute stehen uns noch viel schönere Mittel zur Verfügung, mit denen wir das machen können. Nicht, dass ich dagegen bin. Nur er sagt, wir müssen aufpassen, dass das nicht das Kreuz zunichte macht am Schluss. Weil es braucht ein Ärgernis, was wir nicht wegnehmen dürfen am Kreuz. Das ist das Interessante. Es ist was dran am Kreuz, was uns menschlich nicht gefällt. Oder? Es sagt uns was über uns und es sagt uns was über Gott, was uns Menschen nicht ohne weiteres gefällt. Und diesen Stachel, den dürfen wir nicht wegnehmen. Der Stachel hat zu tun mit unserer Verlorenheit. Mit Sünde und mit dem, was Gott bereit war zu zahlen. Ja. Also, das Wort vom Kreuz ist Torheit für die Welt, Dummheit. Man könnte auch sagen, ohne Sinn. Was soll das? Ja. Für uns ist es das Wertvollste, was es überhaupt gibt. Weil am Kreuz tatsächlich der Ort ist, wo alles andere geschehen ist. Da ist Heilung geschehen, da ist Rettung geschehen, da ist Befreiung geschehen. Alles, was an Rettung je möglich ist, liegt im Kreuz. Und das ist tatsächlich in diesen Worten ausgedrückt, die Jesus sagt, es ist vollbracht. Das sagt er nicht an einer anderen Stelle. Es sagt er auch nicht an Ostern übrigens. Er sagt, er kommt nicht aus dem Grab raus und sagt, es ist vollbracht. Ja, das ist interessant. Er sagt auch nicht, nachdem er alle Heilungen gemacht hat, sagt er nicht, jetzt ist es vollbracht. Super. Sondern er hängt am Kreuz und kurz bevor er stirbt oder während er stirbt eigentlich, sagt er, jetzt ist es vollbracht oder vollendet. Und das bedeutet, alles, was je möglich ist an Rettung, alles, was man je kaufen könnte an Rettung, was man je erwerben könnte für uns an Erlösung, ist im Kreuz. Also das braucht natürlich jetzt von uns dann auch ein bisschen Eifer zu sagen, ja was, das kann doch gar nicht sein am Kreuz, wieso denn das? Das müssen wir wirklich verstehen, warum das so ist, was da alles drin ist. Weil offenbar kann man nichts mehr dazufügen. Das ist doch stark. Und Paulus bringt das hier auf diesen Punkt. Er sagt, deswegen bin ich gekommen und ich habe mir vorgenommen, das will ich verkündigen, Jesus am Kreuz. Und da ist alles drin, für uns und für jeden. Also deswegen hat er nicht nur da gestanden und gesagt, Kreuz, Kreuz und Jesus ist gekreuzigt. Er hat auch alles mögliche andere gelehrt, ist schon klar. Wir sehen ja, was er auch lehrt im Korintherbrief. Er lehrt alles Mögliche, aber er sagt, das Zentrum ist das trotzdem. Da kommt es her und da geht es auch hin. Und deswegen müssen wir verstehen, was da geschehen ist. Das ist der Punkt. Und deswegen ist das so entscheidend. Und ich denke, dass letztendlich, je enger man das führt, je tiefer man fragt, kommt es letztlich auf den Punkt. Man kann sich leicht mit Menschen über Gott einigen. Glaubst du an Gott? Also viele würden dann sagen, ja, glaub schon an Gott. Und das ist auch was Gutes. Ja? Es gibt Leute, die glauben nicht an Gott, das ist nicht gut. Aber es gibt viele, die glauben irgendwie an Gott und glauben auch an irgendeinen Gott, den sie entweder sich selbst gemacht haben oder wo sie ein ganz schwaches Verständnis nur davon haben, sie glauben an Gott. Und dann gibt es auch noch viele, die finden die Bibel gut. Also zumindest mal als Buch, was mich inspiriert. Ja, da kann man schöne Sachen drin lesen. Da könnten wir, viele Leute werden nämlich einig, auch in Hildesheim, dass man sagt, ja, in der Bibel stehen gute Sachen. Würden wahrscheinlich viele sagen, ja, stimmt. Stehen gute Sachen drin, kann man sich mit erbauen, auch neben anderen Dingen, ja. Und dann würden auch noch wieder noch, vielleicht noch weniger, würden sagen, sie glauben auch irgendwie an Jesus. Sie glauben auch irgendwie, dass Jesus gut war. Vielleicht gibt es noch weniger, die sagen, ja, Jesus ist vielleicht sogar Gott gewesen oder göttlich. Würden dann noch weniger vielleicht sagen. Wenn man es noch enger führt am Schluss, kommt man eben auf die Frage, aber was ist am Kreuz passiert? Das ist tatsächlich der Knackpunkt. Kann man sich da noch einigen? Und da scheiden sich nämlich eben wirklich die Geister. Das ist die Torheit für die, die verloren gehen. Und für uns ist es Gottes Kraft zur Rettung. Was ist da passiert? Gott, okay. Bibel, okay. Jesus, vielleicht auch noch okay. Aber ist das wirklich das, was Jesus ausmacht und warum er gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist? Und das ist der Punkt, um den es uns geht, heute und morgen. Jesus, der am Kreuz gestorben ist und natürlich auferstanden ist. Es gibt aber manchmal ein bisschen die Tendenz, möchte ich mal sagen, zu schnell zu sagen, ja, wir sind ja jetzt nach Ostern. Jesus ist ja auferstanden. Deswegen gucken wir von Ostern auf alles. Natürlich, das machen wir. Und deswegen können wir auch das Kreuz hinter uns lassen. Das können wir nicht. Ja, also da gibt es manchmal habe ich schon manchmal ein bisschen den Zungenschlag gehört, gerade so in charismatischen Kreisen, wozu ihr ja auch gehört, im groben Sinne, zu sagen, ja, Kreuz ist schon gut, aber Ostern, Auferstehung, Halleluja. Das ist, wenn man nicht aufpasst, springt man über was drüber, über was man nicht drüber springen kann. Weil ich schon gesagt habe, Jesus hat nicht an Ostern gesagt, Halleluja, es ist vollbracht, sondern am Kreuz hat er das gesagt. Und deswegen können wir das nie verlassen und nie dahinter zurückgehen. Übrigens ist es interessant, dass an dem Auferstandenen die Nägelmale zu sehen waren. Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? An Jesu Auferstehungsleib sieht man die Nägelmale. Das weiß ich daher, weil Jesus zu dem Thomas gesagt hat, komm her, leg deine Finger in meine Wundmale und in meine Seite. Und daran erkennst du, dass ich's bin. Das bedeutet, dass der auferstandene Jesus daran zu erkennen ist, dass er gekreuzigt war. Und die Offenbarung sagt das mit einem anderen Wort. Sie sagt, dass das Lamm Gottes auf dem Thron sitzt. Das Lamm Gottes Das ist das Lamm, das für uns geschlachtet wurde, so wie Johannes der Täufer gesagt hat. Da kommt das Lamm Gottes. Das heißt, wir werden in Ewigkeit sehen, dass Jesus der Gekreuzigte ist. Wisst ihr das? Wir werden in Ewigkeit das Lamm Gottes auf dem Thron sehen. Sitzt schon auf dem Thron. Aber es ist Lamm Gottes. Und das ist interessant. Wir werden in Ewigkeit, wenn wir im Himmel sind, wissen, warum wir da sind. Nämlich wegen ihm, dem Gekreuzigten. Wir werden ihn als Gekreuzigten in Ewigkeit sehen und wissen, deswegen sind wir dort beim Vater. Ja. Also wir können das Kreuz nicht hinter uns lassen. Und wir werden es auch in Ewigkeit nicht vergessen. Wir werden in Ewigkeit wissen, was uns in den Himmel gebracht hat, nämlich der Gekreuzigte. Das ist der Punkt. Daran hängt tatsächlich alles. Die zentrale Aussagen des Evangeliums hängen daran, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und diese Aussagen sind sehr umkämpft. Ja. Vor allen Dingen in christlichen Kreisen, nicht in der Welt, weil für die Welt ist es Torheit. Die macht sich darüber keine Gedanken. Deswegen ist es in christlichen Kreisen umkämpft, was denn das Kreuz ist und was es denn bedeutet oder bedeutet es was und was ist es und so weiter. Und ich möchte euch ein paar Dinge so sagen, die so ein paar Schlaglichter von dem, was Leute über das Kreuz sagen. Und ich möchte mal anfangen mit Nikolaus Schneider. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen kennt. Der war der alte EKD-Ratsvorsitzende, also der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland. Aber nicht der jetzige, sondern der davor war das. Der hat Folgendes gesagt. Es gibt keinen Strafenden, sondern nur einen liebenden Gott. Es gibt keine ewige Verdammnis, keine Hölle. Es gibt keinen stellvertretenden Sühnetod. Gott braucht kein Sühneopfer, denn er muss nicht besänftigt werden. Das Zitat kann man nachlesen, ich kann euch die Quelle geben. Also auch kann ich das belegen, falls jemand fragt, was habt ihr da auf der Aufnahme? Also es ist wörtlich gesagt, es gibt keinen Strafenden, sondern nur einen liebenden Gott. Es gibt keine ewige Verdammnis, keine Hölle. Es gibt keinen stellvertretenden Sühnetod. Gott braucht kein Sühneopfer. Er muss nicht besänftigt werden. Was sagen wir dazu? Also bei all den Menschen, die ich zitiere, mit denen ich nicht einig bin, müsst ihr eins verstehen. Ich habe überhaupt gar nichts gegen den. Ich habe nichts gegen Nikolaus Schneider. Ich kenne ihn gar nicht, ja. Deshalb, ich will den nicht angreifen. Ich möchte mich auseinandersetzen mit dem, was er sagt. Ja. Es gibt nur einen liebenden Gott. Das stimmt. Es gibt keine ewige Verdammnis, keine Hölle. Stimmt nicht. Es gibt keinen stellvertretenden Sühnetod. Stimmt nicht. Gott braucht kein Sühneopfer. Das stimmt. Gott braucht es nicht, er muss nicht besänftigt werden, stimmt auch. Das ist nicht die Bedeutung vom Kreuz und das ist auch nicht die Bedeutung vom Opfer. Wir kommen noch auf das, was das Opfer wirklich bedeutet. Gott ist nicht einfach zornig und will Blut sehen. Das ist nicht das, worum es geht. Das ist eine ganz schwache, falsche Vorstellung. Ja? Wenn man, übrigens bei vielen dieser Zitaten ist es so, man unterstellt Gott was Falsches, und dann schießt man auf das Falsche. Wisst ihr, das ist so, als ob ich meiner Frau was unterstellt habe, was sie mir angetan hat, und dann schieße ich dagegen. Dann fühlt sie sich von vornherein nicht verstanden von dem, was ich ihr eigentlich unterstellt habe. Ja? Also, und so wird Gott unterstellt, oder es wird unterstellt, dass wir lehren, wenn wir sagen, wir brauchen ein Sühneopfer, dass Gott besänftigt werden muss. Sozusagen, wir haben einen blutrünstigen Gott. Der kann uns nur vergeben, wenn er irgendjemanden kickt. So, ja. Also, ich komme gleich noch auf ein anderes Zitat. Da kommt das noch deutlicher raus. So ungefähr, ich sitze im Wohnzimmer und mein Sohn sitzt in meinem Arbeitszimmer und schmeißt meinen Computer runter. Und der ist kaputt. Und ich bin voller Zorn, weil er gesündigt hat und meinen Computer kaputt gemacht hat. Weil ich aber meinen Sohn nicht schlagen will, trete ich den Hund. Oder meine Frau hat den Computer kaputt gemacht, weil ich meine Frau nicht schlagen will, schlage ich meinen Sohn. Also das wäre so ungefähr der Gedankengang. Gott ist total wütend auf uns, weil wir alles versaut haben im Paradies und weil er uns nicht einfach vergeben kann, da straft er seinen Sohn. Versteht ihr? Das ist aber nicht das, was Gottes Wort sagt. Es glauben aber manche, dass wir das lehren. Zum Beispiel gibt es einen Mann, der heißt Brian McLaren. Der Name sagt euch vielleicht nichts, ist aber in gewissen Kreisen, auch in Deutschland, ein sehr angesehener Vordenker. Vordenker von dieser Emerging Church, hat man jetzt in vielen Jahren, in den letzten paar Jahren nichts mehr davon gehört, aber ist auch in Deutschland ein Thema. Es ist eine Gemeindebewegung und der sagt Folgendes. Ich übersetze jetzt direkt aus dem Englischen, habe aber auch den Originaltext hier vorliegen. Der sagt, das traditionelle Verständnis sagt, dass Gott von uns etwas verlangt, was er selber nicht zu tun bereit ist. Gott verlangt von uns, dass wir Menschen vergeben sollen. Aber Gott selber ist nicht fähig, einfach nur zu vergeben. Gott kann uns nicht vergeben, bevor er nicht jemanden anderes gestraft hat an unserer Stelle. Gott sagt nicht zu dir, vergib deiner Frau und dann geh und tritt deinen Hund, um deinen Ärger loszuwerden. Gott bittet uns doch einfach nur zu vergeben. Und da soll es dann so sein, dass das Verständnis so ist, dass er ein Opfer braucht und nicht fähig sein soll, uns einfach zu vergeben, bevor er nicht jemand anders tritt. Interessant, oder? Mit dem Gedanken muss man sich wirklich auseinandersetzen. Ich glaube, dass es falsch ist, was er sagt, aber es ist wichtig, dass wir wissen, warum. Weil er versteht wirklich Dinge nicht. Aber das ist eine wichtige Frage. Musste Gott jemanden treten, weil er so zornig war? Und deswegen hat er Jesus geschickt, damit er da ordentlich seinen Zorn loswerden konnte. Und dann konnte er uns vergeben. Wir singen das ja. Jesus hat versühnt des Vaters Zorn. Was ist das für ein Zorn? Wisst ihr, ich reiße jetzt erst die Fragen ein bisschen auf für euch, damit ihr auch da bleibt. Und ein anderer Mann, Baptistenpastor übrigens in England, Steve Chalk oder Chalky oder so ähnlich heißt er, der hat dieses Wort geprägt vom kosmischen Kindesmissbrauch. Das bedeutet, er sagt, das, was wir da lehren mit dem stellvertretenden Sühneopfer, ist nichts anderes als eine Form von kosmischem Kindesmissbrauch, was der Vater mit seinem Sohn da gemacht hat. Er war selber nicht bereit, sozusagen zu sterben, nimmt er seinen Sohn, missbraucht ihn als Opfer. Das Wort hat er geprägt, der kosmische Kindesmissbrauch. Was die Evangelikalen da lehren, ihr hier, wir hier, ich hier, das ist nichts anderes als eine ganz bösartige, niedere Form von kosmischem Kindesmissbrauch. Und da ist doch ganz klar, dass man dann nicht mehr verstehen kann, dass Gott Liebe ist und warum Leute das Christentum ablehnen. Und die wahre Botschaft von Jesus ist doch, dass wir uns alle lieben sollen. Mit so einer Botschaft macht man doch einen Spott oder treibt man doch einen Spott mit Jesus seiner eigenen Lehre. So, ihr müsst verstehen, das ist Diskussion innerhalb sozusagen christlicher Kreise. Ja, außerhalb der christlichen Kreise interessiert das ja keinen. Haben wir schon festgestellt, ist sowieso Torheit für die. Aber was wird jetzt bei uns? Ich sage jetzt im Groben mal uns. Ich habe meine Zweifel, ob das wirklich Gläubige sind hier. Ja. Das glaube ich nicht. Aber egal, es ist in christlichen Kreisen wird das reingetragen und diskutiert. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, was glauben wir eigentlich wirklich? was sagt Gottes Wort wirklich, wenn vom Sühneopfer die Rede ist, wenn von Gottes Zorn die Rede ist, wenn von unserer Sünde die Rede ist, wenn vom Blut die Rede ist, wenn von Tod die Rede ist, von Strafe. Diese Sachen sind wichtig zu verstehen. Gell? Und da wollen wir uns gerne rein vertiefen. So, ich habe jetzt noch einen letzten. Klaus-Peter Jörns, Professor für evangelische Theologie. Der Name hört sich norddeutsch an. Ich glaube, der kommt auch irgendwo aus dem Norden. Der sagt Folgendes. Ich glaube nicht mehr, dass ein blutiges Opfer nötig ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Das hat er gesagt. Ich glaube nicht, dass ein blutiges Opfer nötig ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Und Anselm Grün, auch in evangelikalen Kreisen gelesen, der Mann, ja, sagt Folgendes. In manchen Köpfen schwirrt immer noch die Idee herum, dass Gott seinen Sohn sterben lässt, um unsere Sünden zu vergeben. Doch was für ein Gott ist das, der den Tod seines Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Ha. So, meine lieben Hildesheimer, jetzt müsst ihr mal eine Antwort geben. Steht ein für euren Glauben.
Ich würde gerne eine Antwort geben. Weil ich verstehe es nicht.
Du verstehst die Fragen nicht? Oder
nein, ich verstehe das nicht. Also, was ich verstehe, ist, dass Jesus Gott selbst nach uns gekommen ist, um uns den richtigen Weg zu zeigen und alle Sünde auf sich zu nehmen.
Genau. Richtig, wir kommen jetzt auch darauf. Ich wollte euch, das ist ja nicht meine Meinung, was ich euch jetzt davor gelesen habe. Ja, dass ihr mich nicht falsch versteht. Das ist nicht, dass ich denke, das ist alles super, was die sagen. Im Gegenteil, das finde ich überhaupt nicht super. Ich nehme das bloß als Anlass, sozusagen, um unseren Blick zu schärfen. Ja, und ich nehme das als Anlass, um, damit wir uns Gedanken machen darüber, was ist wirklich am Kreuz geschehen? War das ein kosmischer Kindesmissbrauch? Er war es, das war es nicht. Natürlich nicht. Das ist, wird uns untergeschoben, aber das ist nicht so. Was ist wirklich geschehen? Und das wollen wir jetzt anschauen, das Kreuz verstehen. Was hat Gott dort gemacht? Also nochmal, diese Sachen sind dazu da, um euch ein bisschen aufzuwecken und zum Nachdenken anzuregen, ja? Weil ich denke, es ist wichtig, dass wir uns mit manchen Sachen auseinandersetzen, was Leute sagen. Nicht deswegen, weil wir das müssten ich denke, es ist manchmal so, dass uns die Dinge dazu bringen oder dazu auffordern können, wirklich uns selber Rechenschaft zu geben, was wir glauben. Darum geht's, ja. Und wir können das nicht nur einfach alles vom Tisch wischen und sagen, ja, er ist sowieso nicht bekehrt. Ist er wahrscheinlich nicht, ja. Ich denke, sie sind es nicht, aber die Fragen legen sie doch manchmal oder bringen sie zum Gehör, die auch bei anderen Leuten da sind. Gut, wir verstehen jetzt, wollen das Kreuz besser verstehen und ich möchte am besten vorne anfangen. Warum war das Kreuz nötig? Ja, warum ist das Kreuz so nötig? Konnte Gott uns nicht einfach so vergeben? Konnte Gott uns nicht einfach, versteht ihr? Konnte Gott nicht einfach sagen, ja, ich vergebe euch einfach. Ich bin gnädig, ich vergebe euch einfach. Warum konnte er das nicht? Die Sache ist doch die, er konnte es tatsächlich nicht. Sonst hätte er es doch bestimmt getan. Ja? Wisst ihr, als Jesus im Garten Gethsemane war, hat er gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Dreimal hat er das gebetet. Er hat gesagt, Vater, wenn es möglich ist, dann will ich nicht sterben. Ist das richtig verstanden? Ja, er sagt, und stellt euch mal vor, dein Sohn kommt zu dir und sagt, Papa, bitte, wenn es möglich ist, ich will nicht sterben. Was würdest du da als Vater sagen? Ja, da würdest du doch sagen, okay, wenn ich finde irgendeinen Weg, dass du nicht sterben musst, oder? Aber was war die Antwort des Vaters? Die Antwort des Vaters war, es ist unmöglich, du musst sterben. Es gibt keinen anderen Weg, um die Welt zu retten. Ja? Das müssen wir festhalten, dass das Gottes Wort tatsächlich sagt. Es gab keinen anderen Weg. Gott konnte nicht einfach uns so vergeben. Er konnte nicht einfach sagen, okay, Matthias, pass auf, du strengst dich einfach ein bisschen besser an und ich vergebe dir mal, gib dir ein bisschen Gnade, gib dir die Bibel, die musst du immer schön lesen, gibst den Zehnten in die Gemeinde, gehst hier nach Hildesheim in den Gottesdienst und dann denke ich, dann langt das am Schluss. Also ein bisschen reparieren, da wechseln wir was aus. Wir denken manchmal, Sünde ist einfach so, da ist ein Rädchen kaputt, da ist eine Uhr, da ist irgendwie ein Rädchen kaputt, das muss man auswechseln, dann geht es wieder. Ja? Aber Gott hat gesagt, nee, das geht nicht. So funktioniert es nicht. Und warum ist es so? Warum hatte Gott keinen anderen Weg, uns zu retten? Und das ist, ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, was war unser Zustand, bevor oder wie Gott uns geschaffen hat. Dass wir da einen kurzen Blick drauf werfen. Wie hat Gott uns ganz am Anfang geschaffen? Er hat in 1. Mose 1, 26 gesagt, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Nach dem Bild Gottes schuf er ihn. Das heißt, er hat uns geplant. Wir sind kein Zufall, wir sind Gottes Plan gewesen. Er wollte uns Menschen. Er hat uns in seinem Bild geschaffen, zur Gemeinschaft mit ihm. Ja, so hat Gott uns geschaffen, ihm ähnlich. Wir können gar nicht voll verstehen, was das bedeutet, dass wir Gott ähnlich sind. Gott ähnlich in seinem Bild geschaffen. Wir sind ein Abdruck von Gott, dem Vater. Als Mann und Frau hat er uns geschaffen und er wollte das ganz genau so haben. Ja, kannst du dich mal selber anschauen im Spiegel oder ihr Jugendlichen, ihr könnt ein Selfie von euch machen und sagen, das wollte Gott. Es war kein Unfall, das war geplant. Und das biblische Menschenbild zeigt uns dann, wie Gott uns gemacht hat. Er hat uns auf eine bestimmte Art und Weise geschaffen. Wir sind übrigens die einzigen Geschöpfe, wo Gott sich die Hände dreckig gemacht hat. Alle anderen Geschöpfe hat Gott mit seinem Wort geschaffen. Und uns, da hat er selber was in die Hand genommen. Wisst ihr das? Wir sind die einzigen Geschöpfe, die so geschaffen wurden. Er hat... So heißt es 1. Mose 2, 7, Gott machte den Menschen aus einem Erdenkloß. Das ist so ein richtig schönes Wort im Hebräischen. Also er hat Dreck genommen, ja, Erde genommen, in seine Hand. Und hat daraus einen Menschen geformt. Und dann blies er ihm lebendigen Odem in die Nase. Gott hauchte seinen Geist ein. Ja, im Hebräischen kann man das ganz schön sehen. Dieses Wort für Geist ist Ruach. Das habt ihr schon mal gehört, bestimmt, ja. Das Wort Ruach. Und das Wort Blasen heißt Patach. Also Gott hauchte seinen Geist in den Menschen. Und so wurde der Mensch eine lebende Seele. Es ist unglaublich, was Gott dort gemacht hat, ja. Und wir wissen, dass wenn wir sterben, ins Grab kommen, wenn wir lange genug drin sind, sind wir wieder Erde. Ja, wir sind wieder das Material, was Gott damals genommen hat. Und wir haben drei Dinge. Wir haben einen Leib, wir haben eine Seele, eine lebende Seele und wir haben einen Geist von Gott. So sind wir mal geschaffen worden, zur Gemeinschaft mit ihm. Ein unglaubliches Wunder, was Gott dort gemacht hat. Und dieses Wort Seele, möchte ich euch ganz kurz sagen, das ursprüngliche Wort für Seele im Hebräischen heißt Schlund. Also Gott bläst uns seinen Geist ein und wir werden ein lebendiger Schlund. Habt ihr schon mal einen Schlund gesehen, was ein Schlund ist? Also ich habe so ein Foto daheim von so einem Schwalbennest, wo 5 kleine Schwalben drin sind und da kommt die Mutter und stopft den Würmer in den Mund. Und wenn ihr diese Schwalben anguckt, wenn die den Mund auf, wenn die den Schnabel aufreißen, dann seht ihr nur noch Schnabel. Dann schaut ihr in so kleinen Schlund rein. Mehr seht ihr gar nicht mehr. Die machen alle den Schlund auf und ihr seht 5 Schlünder oder Schlunde oder ich weiß nicht, wie das dann heißt, ja. Und die Eltern sind nur beschäftigt, hin und her zu fliegen und den Schlund zu stopfen. So seid ihr. Ihr seid ein lebendiger Schlund. Ständig geöffnet zu Gott. Ständig, ich brauche, ich bin hungrig, ich habe Bedürfnisse, ich brauche Trost, ich brauche Liebe, ich brauche alles Mögliche, ich brauche Anerkennung. So sind wir von Gott geschaffen. Das ist deine Seele, die ist immer hungrig. Oder? Und das sehen wir doch, wir sind so. Und dann geht die Seele umher und sucht irgendwo satt zu werden. So sind alle Menschen. So hat Gott uns geschaffen. Und es war ursprünglich mal gut. Weil wo sollte die Seele satt werden? Bei Gott. Genau. Der Herr ist der, der die Seele sättigt. Ja? Gott hat es so geschaffen, er hat uns einen Leib gegeben, eine Seele, die hungrig ist zu ihm hin und einen Geist, mit dem wir Gemeinschaft haben mit ihm. So, und das ist wunderbar gewesen mal. Ja. Übrigens, Schlund, wir haben einen 14-jährigen Teenager daheim, das ist auch ein lebender Schlund. Der ist ständig am Kühlschrank, unersättlich. Und unsere Seele ist der Sitz unserer Gefühle, unser Willen, unser Wollen, unsere Triebe, unsere Bedürfnisse, Freude, aber auch unser Kummer, alles sitzt in der Seele. Und man ahnt schon, wenn das nicht mehr in der richtigen Beziehung zu Gott ist, gibt es ein Riesenchaos. Wenn wir da getrennt sind, wenn diese Seele getrennt ist von der Beziehung mit Gott, wenn der Geist tot ist, gibt es einen Haufen Probleme. Und das ist das, womit Menschen kämpfen. Ihre Seele ist immer noch hungrig. Ist von Gott so geschaffen worden. Aber jetzt, wo wird diese Seele gesättigt? Und dann geht man und saugt an Menschen. Dann sauge ich an meiner Frau. Und sie saugt an mir. Das ist ganz schlecht für eine Ehe. Weil ich bin nicht Gott, ich bin nicht perfekt. Ich kann ihre Bedürfnisse nicht perfekt stellen. Unmöglich. Dann muss man halt noch woanders suchen. Vielleicht noch eine andere Frau. Ein anderer Mann. 2, 3 vielleicht. Manche Leute sind das ganze Leben auf der Suche. Werden nie satt. Andere suchen bei Alkohol, bei Drogen, beim Fernsehen, beim Internet, beim Handy. Handy zocken. Zieht's auch die Seele rein. Das ist das Problem. Unsere Seele ohne Gott ist nicht gut. Mit Gott war es mal wunderbar. Dann kam etwas in diese wunderbare Gemeinschaft, die Gott eigentlich geschaffen hat. Was von außen kam, was das alles zerstört hat. Ja? Gott hat das Paradies geschaffen. Er hat uns wunderbar geschaffen. Und dann kam der Sündenfall. Gott sprach von allem dürft ihr essen, nur von dem einen nicht, von dem einen Baum dürft ihr nicht essen. Wenn ihr davon esst, werdet ihr gewiss sterben. Von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Baum, an dem Tag, an dem du davon isst, musst du gewiss sterben. Oder musst du einen Tod sterben. Das ist wörtlich übersetzt. Und ihr wisst alle, was geschehen ist. Sie haben davon gegessen. Sie haben davon gegessen, obwohl Gott gesagt hat, macht es nicht. Gott wollte sie davor bewahren, dass sie was Böses tun. Wisst ihr, da sind, was weiß ich, 2,5 Millionen Bäume gewesen mit den schönsten Früchten. Aber dieser eine Baum, hat Gott gesagt, den bitte nicht. Alle anderen dürft ihr. Wenn ihr jeden Tag einen neuen ausprobiert, habt ihr 2,5 Millionen Jahre Zeit. Ihr könnt jeden Tag einen anderen ausprobieren. Aber dieser eine Baum. Wir wissen, dass dann der Teufel kam. Der Teufel war im Garten, im Paradies. Wie kam er da rein? Ich weiß es nicht. Er war auf jeden Fall im Paradies. Und er hat gesagt, er hat das ABC der Versuchung angewendet, was er bis heute anwendet. Er sagte, hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Das hat doch Gott gar nicht gesagt. Er stellt Gottes Wort in Frage, er vernebelt den Ernst der Sünde. Er sagt, keineswegs werdet ihr sterben, ihr werdet überhaupt nicht sterben. Er zweifelt an Gottes Charakter, er sagt, Gott will euch das Beste vorenthalten, er weiß ganz genau, dass euch die Augen aufgetan werden und das will er verhindern. Und er will auch verhindern, dass ihr sein werdet wie er. Ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr das esst. Also er macht Versprechungen, er stellt Gottes Wort in Frage, er zweifelt vor allen Dingen an Gottes Charakter und es kommt dazu, dass sie tatsächlich essen davon. Die Frau sah, dass der Baum gut war zur Speise und dass er eine Lust für die Augen war und dass er begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm davon und aß davon. Und der Mann hat es nicht verhindert, ganz im Gegenteil. Er hat das selber auch gemacht. Ja, es ist nicht, Adam ist da in keiner besseren Position. Im Gegenteil, er sieht sogar, was geschieht und macht es trotzdem. Und so ist die Rebellion in den Garten gekommen, die Rebellion gegen Gott. Was dort geschehen ist, ist nicht nur einfach ein Kavaliersdelikt, wo Gott sagen konnte, naja, okay, ihr habt es jetzt einmal gemacht, es ist nicht so schlimm. Es war keine Lappalie, sondern das hat alles geändert. Meine Frage an euch ist, sind sie gestorben? Bitte? Der Geist ist gestorben. Und dann? Bitte? Danach sind sie auch leiblich gestorben. Und dann? Wie viele Tode gibt es denn in der Bibel? Zwei? Hat jemand mehr? Wie viel? Es gibt drei. Ja, ich schreibe das einfach mal kurz auf. Als erstes sind sie geistlich gestorben. Das bedeutet, die Gemeinschaft mit Gott war sofort zerbrochen. Die Bibel spricht darüber, dass Gott sie aus dem Paradies vertrieben hat und einen Engel davor gestellt hat, dass sie nicht zurück konnten. Oder man kann auch sagen, der Geist ist gestorben. Sie konnten keine direkte Gemeinschaft mehr mit Gott haben. Und seitdem ist das der Zustand von jedem Menschen. Von jedem natürlichen Menschen. Jeder natürliche Mensch besteht aus Leib, Seele und ein Rest von Geist. Aber der kann keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben. Seine Ansatzstelle, wo hinterher der Heilige Geist reinkommt, wenn wir uns bekehren. Ja. Aber es ist nicht mehr dieser Geist, der Gemeinschaft haben konnte mit Gott. Dazu braucht es eine Wiedergeburt. Ja. Also sie sind erstmal geistlich gestorben. Und dann später sind sie auch noch leiblich gestorben. Also ich denke mal, dass Adam gedacht hat, na, geistlich sterben war schon schlimm, aber mit dem leiblich sterben, das zieht sich aber doch in die Länge. Er hat dann irgendwann seinen 500. Geburtstag gefeiert. Und dachte, das geht dann auch weiter. 600, 700 Jahre, wenn man 700 Jahre alt ist, denkt man lebt ewig. Dann wurde 900, kurz darauf ist er gestorben. 900 Jahre, dann ist Adam gestorben, leiblich. Es gibt aber noch einen Tod, der leitet sich aus den Toten her und das ist der ewige Tod. Und Gott hatte das alles im Blick, als er sagte, es nicht davon. Das passiert. Und ewiger Tod bedeutet nichts anderes als ewig von Gott getrennt. Tod in der Bibel bedeutet nicht Ende. Ja, in unserem normalen Denken in Deutschland heißt es, Tod ist Ende. Ja, stimmt es? Wenn du da Leute fragst, die sagen, mit Tod ist alles aus. Da bin ich weg. Und manche Leute sagen noch, ich lasse mich verbrennen, da bin ich weg. Ist nichts mehr da. dann ist alles vorbei, dann ist alles aus. Aber das ist nicht das, wie Gott und Gottes Wort über Tod redet. In der Bibel ist Tod was ganz anderes. Tod ist gleich Trennung. Das ist in der Bibel Tod. Ich möchte ein Beispiel machen. Als Jesus über den verlorenen Sohn erzählt, ja, sagt er, als der Sohn, verlorene Sohn zum Vater zurückkommt, sagt der Vater Folgendes. Dieser war tot und jetzt lebt er wieder. Er war aber nicht tot. Was war er? Er war getrennt vom Vater. Das bedeutet, Trennung vom Vater ist Tod. Ja? Also, das sagt der Vater über seinen Sohn, der von ihm weggegangen ist. Er war tot, geistlich tot. Er wäre leiblich auch tot gewesen. Wenn er weggeblieben wäre von ihm, wäre auch ewig tot gewesen. Und alles bedeutet Trennung. Geistlich bedeutet Trennung vom Vater aus der Gemeinschaft. Leiblich tot bedeutet Trennung von meinen Geschwistern hier auf der Erde. Ja, ich bin nicht weg. Ich bin getrennt von den Menschen, die noch hier sind. Aber ich bin nicht weg. Gottes Wort ist ganz klar, wir sind nicht weg, wenn wir sterben. Wir sind noch da. Aber nicht mehr hier, wir sind getrennt. Und ewiger Tod bedeutet ewige Trennung von Gott. So, wie viele Auferstehungen gibt es denn? Eine? Habt ihr noch mehr? Zwei gibt's. Es gibt zwei, ja. Es gibt eine geistliche Auferstehung. Und es gibt eine leibliche Auferstehung. Geistlich sozusagen zum Leben kommst du, wenn die Trennung vom Vater aufgehoben wird. Wie geschieht das? Mit der Wiedergeburt, genau. Dein Geist wird neu geboren, du bist beim Vater zurück. Du lebst wieder. Gottes Wort im Epheserbrief sagt, dass wir auferstanden sind mit Christus auch. Das ist noch nicht die Auferstehung an dem letzten Tag. Aber wir haben ein neues Leben, wir sind geistlich auferstanden. Das kann man gar nicht stark genug verstehen, dass das wirklich real ist im Geist. Wir sind im Geist real wieder auferstanden, zum Leben gekommen, in Gemeinschaft mit dem Vater. Der Vorhang ist zerrissen, wir können direkt zu ihm kommen, jetzt schon. Wir sind sogar in den Himmel versetzt schon. Wir leben schon in der Nähe des Vaters, geistlich auferstanden. Da kannst du mal deinen Nachbarn angucken und sagen, oh, da bin ich aber froh. Halleluja, ich bin geistlich auferstanden. Das ist doch super, oder? Habt ihr euch da schon mal Gedanken drüber gemacht? Das ist doch super. Und es gibt auch eine leibliche Auferstehung. Das ist auch eine gute Nachricht. Also, du kriegst einen neuen Leib. Du musst also nicht sehen, dass du möglichst viel davon rüberrettest. Du kriegst sowieso einen neuen. Wie alt wirst du denn sein? Wie alt wird der neue Leib sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe, er ist so um die 30 und bleibt dann immer so. Auf jeden Fall kriegst du einen neuen Leib, der ist perfekt dafür geeignet, um in Gottes Gegenwart zu sein. Weil mit diesem hier könntest du nicht in Gottes Gegenwart sein. Es gab Menschen, die haben Gott wirklich von Angesicht gesehen, zum Beispiel Johannes in der Offenbarung. Wisst ihr, was mit dem geschehen ist? Der hat ein paar Stunden am Boden gelegen, konnte nicht mehr. Weil sein Leib, dieser Leib, der konnte die Gegenwart von Jesus gar nicht aushalten. Und so ging es auch anderen in der Bibel. Ja, wenn die Gott wirklich mehr gesehen haben als nur irgendwie eine Ahnung, dann sind sie Daniel oder Hesekiel wie tot zu Boden gefallen. Also unser Leib jetzt, der kann die Herrlichkeit Gottes nicht aushalten. Nur ganz bisschen. Und vielleicht habt ihr das schon mal erlebt, dass der Heilige Geist kommt, euch ein bisschen Herrlichkeit gibt. Da wird es schon ganz, ganz schön lustig manchmal, ja. Und das hält man kaum aus. Und da gibt es die komischsten Manifestationen, die dann passieren können. Das ist einfach die Reaktion unseres Leibes. Wir können das teilweise überhaupt nicht aushalten. Ja? Also wir brauchen dringend einen anderen Leib. So, meine Frage ist, gibt es hiervon auch eine Auferstehung? Vom ewigen Tod. Gibt es davon eine Auferstehung? Da gibt es keine Auferstehung. Die letzte Auferstehung fehlt. Es gibt keine Auferstehung vom ewigen Tod. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir das vermeiden, ewig tot zu sein. Das ist nichts anderes als das, was auch Gottes Wort mit Hölle, Hölle bezeichnet. Ja. Okay. Aber was ist, nochmal zurückzukommen jetzt hierher, was ist geschehen im Paradies? Die Beziehung zu Gott wurde grundsätzlich zerstört. Tod kam. Und das ist das, was uns alle betrifft. Und das bedeutet auch einen Herrschaftswechsel. Wir waren unter der Herrschaft Gottes. Wir sind in die Herrschaft des Teufels gekommen. So redet Gottes Wort darüber. Zum Beispiel im Epheser 2,2 folgende. Da schaut jetzt der Epheserbrief darauf zurück, wie es war, als wir noch nicht gerettet waren. Und das heißt es, wir waren tot in unseren Vergehungen und Sünden. Tot, geistlich tot, getrennt von Gott. In denen wir einst wandelten, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Damit ist der Teufel gemeint. Unter diesem hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden des Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch alle anderen. Also, das ist unser natürlicher Zustand. Und was dazu gehört ist, es ist nicht reparierbar, das habe ich schon gesagt. Dieser Zustand von Sünde und Verlorenheit ist nicht zu reparieren. Selbst Gott kann ihn nicht reparieren. Jetzt denkt ihr, warum kann Gott den nicht reparieren? Sünde ist nicht zu reparieren. Für Sünde gibt es nur eine Antwort. Im Römerbrief Kapitel 6, Vers 10 steht, der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Folge der Sünde, das Ende der Sünde ist der Tod. Und Gott konnte nicht einfach 5 Grad sein lassen, weil das würde bedeuten, dass er von seiner Heiligkeit preisgibt und Kompromiss macht mit der Sünde. Und das ist unmöglich. Gott ist Licht und es ist keinerlei Finsternis in ihm. Er hat mit dem Feind gar nichts zu tun. Und jemand, der auf die Seite des Feindes gekommen ist, den erwartet der Tod. Das ist das ewige, der ewige Tod, das Gericht Gottes. Ja. Das hat schlimme Auswirkungen auf uns Menschen gehabt, auf unseren Leib. Der Leib ist anfällig für Krankheiten, der Leib ist anfällig für alles Mögliche an Schwäche. Das war im Paradies nicht vorgesehen, ja. Unser Geist ist getrennt von Gott, wir sind nur noch auf uns selber ausgerichtet. Die Seele, diese hat seit dem Sündenfall, ist immer noch Seele und ist getrieben von ihren Bedürfnissen und fällt in immer tiefere Sklaverei der Sünde. Ich beschreibe das jetzt natürlich ziemlich heftig, aber wenn wir schauen auf die Welt, müssen wir sagen, okay, Gottes Wort, Gott erhält uns und Gott gibt uns viel Gnade noch in dieser gefallenen Schöpfung, aber das ist die Wahrheit. Ja, wir sind anfällig und wir sind hinfällig und wir sind nicht mehr da, wo wir mal waren. Das ist unser Zustand. Ich hoffe, wir haben das verstanden, um was es geht. Es geht nicht um eine Kleinigkeit. Es geht um ganz tiefe, wichtige Dinge. Ich möchte noch eins dazu ergänzen. Übrigens, Gott war von dem Sündenfall nicht überrascht. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Als der Sündenfall geschehen ist, war es nicht so, dass Gott dachte, ach du Schreck, was ist denn jetzt passiert hier? Das habe ich ja gar nicht geplant. Jetzt ist alles kaputt. Jetzt hat der Teufel mir alles kaputt gemacht, was ich so schön gemacht habe. Glaubt ihr das? Nein. Gott wusste das, dass es kommen würde. Und er hat uns trotzdem geschaffen. Gott wusste, bevor er uns geschaffen hat, dass es ihn seinen Sohn kosten würde, uns zu erlösen. Ich möchte das nochmal sagen. Gott wusste, bevor er dich geschaffen hat, bevor er die Welt geschaffen hat, wusste Gott, Es würde ihn alles kosten. Es würde ihn sogar seinen Sohn kosten. Und trotzdem hat er die Welt geschaffen. Als ich meine Frau geheiratet habe und wir Kinder gekriegt haben, wisst ihr, da sind so ganz kluge, ältere Leute gewesen, die gesagt haben, Kinder, oh, das bedeutet deine D-Mark war es da noch, dein Euro ist nur noch die Hälfte wert, du musst nachts wach sein und dir das Geschrei anhören und du wirst es dein Leben lang haben, du wirst immer dann Kinder haben und kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, es wird schrecklich, wenn du Kinder hast. Also ich übertreibe jetzt, ja. Wisst ihr, was wir gesagt haben? Wir haben das alles angeguckt und haben gesagt, wir wollen trotzdem Kinder haben. Wir haben nicht gesagt, naja, es wird schon nicht so sein, weil ehrlich gesagt, es ist so gekommen. Und ja, natürlich, mein Geld ist nur noch ein Sechstel wert. Ja, ein Sechstel, ich habe 4 Kinder und eine Frau. 4 Sechstel geht an meine Frau und das andere Sechstel an meine Kinder. Nein, nein. Also, natürlich ist es so. Und natürlich sind viele Sorgen. Natürlich ist vieles da, was anders und leichter sein könnte. Ich könnte vielleicht auch einen BMW fahren. Ja? Wenn ich keine Kinder hätte, könnte ich viel Geld verdienen und einen BMW fahren. Tue ich nicht. Ja? Aber trotzdem habe ich gesagt, ich möchte Kinder haben. Für Gott war es noch ganz anders. Gott wusste genau, wenn ich das jetzt hier anfange mit der Schöpfung, es wird nicht lange gut gehen, ich weiß es ganz genau. Es wird mich alles kosten, es wird mich sogar meinen Sohn kosten, um das, was ich hier schaffe, hinterher wieder zu retten. Woher weiß ich das? Wir wissen aus Gottes Wort, dass Jesus, das Lamm Gottes, erkannt wurde vor Grundlegung der Welt. Das heißt, vor Grundlegung der Welt wusste der Vater, Jesus müsste als Lamm kommen. Und er hat es trotzdem gemacht. Gott ist souverän, der Teufel hat ihm nicht ins Handwerk gespuckt. Das müssen wir einfach verstehen. Der Teufel hat nicht das Gott überrascht mit seinem Bösen, was er gemacht hat. Hat er nicht. Okay, oh, die Zeit rast aber bei euch schneller als bei uns. okay, wir machen, weiß ich jetzt auch nicht, was wir machen. Okay, ich mache noch ein paar Minuten oder sollen wir eine kurze Pause machen und dann bringe ich es zum Abschluss. Vielleicht besser, oder?
Durchmachen.
Ihr seid gut. Okay, ich habe noch einen Irrlehrer euch mitgebracht. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das Buch auf dem Büchertisch. Jetzt muss ich vorsichtig sein. Geliebt von Wayne Jacobson. Wayne Jacobson ist Mitautor des Buches Der Hütte und hat das Buch geschrieben, der Schrei der Wildgänse oder so ähnlich, und hat dieses Buch geschrieben, Geliebt, und er sagt darüber, das ist das wichtigste Buch, was ich geschrieben habe. Er wird auch in unseren Kreisen viel gelesen. Auch dieses Buch wird sehr hoch gehandelt, ja. Ja. Nochmal, ich habe überhaupt gar nichts gegen den Mann. Ja? Also ich kenne den nicht und ich habe mal ein Video über ihn gesehen, ich fand ihn eigentlich sympathisch. Ja? Ich denke, ich könnte wahrscheinlich gut mit ihm mich austauschen und mich mit ihm streiten und Kaffee trinken. Aber er redet in diesem Buch über das Kreuz. Und ich glaube, es haarscharf an der Wahrheit vorbei. Und das macht das Ganze so gefährlich. Ja. Er spricht über den Zorn, er spricht über Sünde, er spricht viel über Gottes Liebe und er leugnet an entscheidenden Stellen das Entscheidende. Das ist das Problem. Und er nimmt an ein paar Stellen solche Umdeutungen vor. Und er sagt zum Beispiel, dass nicht das Hauptproblem, was wir jetzt haben, die Sünde ist. Er sagt, die Sünde kann Gott einfach vergeben. Das Problem ist, dass wir Scham haben. Er sagt, das Problem ist, dass Adam und Eva sich dann die Schürze gemacht haben und angefangen haben, sich vor Gott zu schämen. Und mit dieser Scham ist jeder Mensch behaftet und kommt nicht mehr in die Nähe des Vaters. Und dann sagt er eben, wozu brauchen wir also das Opfer von Jesus? Das ist, um diese Scham wegzunehmen. Ja, das ist sein Ansatz. Also da sagt er diese Stellen auch, genau das haben wir schon gehört. Und was ist das für ein Vater, der sein Bedürfnis nach Gerechtigkeit durch den Tod seines Sohnes stillt? Ja, das ist Quatsch, was er da sagt. Aber das ist dieses Denken. Und da sagt er eben, er ist niemand, der besänftigt werden muss, sondern sie waren voller Scham, fast im Boden versanken sie und hofften, die Büsche würden sie abdecken. Als Gott sich ihnen näherte, berichteten sie ihm von ihrer Blöße und ihrem Versagen. Dabei suchten sie doch immer nur Schutz. Und dann sagt er eben, die Scham ist das Problem, überwältigendes Schamgefühl. Ich möchte sagen, Scham ist seit Adam und Eva tatsächlich ein Problem. Aber die Scham, die wir haben vor Gott, ist eine Folge unserer Sünde. Ja, das ist das Problem. Es ist eine Folge unserer Sünde. Und wir sind der Sünde unterworfen, deswegen schämen wir uns. Und ich muss sagen, wir schämen uns zurecht. Wir schämen uns zurecht vor Gott, ja. Es ist nicht so, dass wir uns eigentlich nicht schämen müssten, sondern klar, wir müssen uns schämen, ja. Und indem Gott uns vergibt, nimmt er auch die Scham weg. Ja? Und er hat noch eine andere Umdeutung und darauf möchte ich noch ein bisschen kommen jetzt, bevor wir Pause machen und dann mache ich danach dann weiter. Damit ein wichtiger Begriff, den wir verstehen müssen, ist Gottes Zorn. Wir haben die Sünde. Im Paradies sind wir jetzt in diesem Zustand. Und Gott ist zornig. Was ist dieser Zorn Gottes? Weil Paulus spricht von diesem Zorn Gottes ganz am Anfang im Römerbrief, als er das Evangelium erklären will. Er spricht davon, dass der Zorn Gottes das Problem ist. Wisst ihr, der Römerbrief ist der Brief, wo Paulus sich einfach hinsetzen kann und mal runterschreiben kann, was er alles so glaubt und lehrt, was das Zentrale ist von dem, was er glaubt und lehrt. Die anderen Briefe hat er geschrieben, weil da irgendwas los war. Im Galaterbrief schreibt er deswegen, weil die wieder in Gesetzlichkeit gefallen sind. Im Korintherbrief hat er verschiedene Fragen, die er dringend beantworten muss. Da schläft einer mit seiner Schwiegermutter und die haben alle mögliches Chaos da in der Gemeinde. Ein Riesenproblem. Und er schreibt diesen Brief deswegen. Thessalonicher Brief hat er einen Grund. Aber im Römerbrief nimmt er sich Zeit, und ganz systematisch legt er dar, was er glaubt und predigt. Er kennt die Römer nicht, er hat kein Problem zu beantworten. Er hat was vor, er will nach Spanien, das schreibt er später in dem Brief. Und deswegen erklärt er ihnen, was er lehrt. Und deswegen können wir besonders im Römerbrief lernen, was das Zentrale ist vom Evangelium. Und das will Paulus uns da auch erklären. Er will uns das Evangelium im Römerbrief erklären und er fängt so an, in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst als auch den Heiden, also den Griechen, das sind wir, also den Nichtjuden. Denn Gottes Gerechtigkeit wird darin geoffenbart, aus Glauben zu glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Bumm. Vers 18 sagt er jetzt Folgendes. Denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Denke, Moment mal, Paulus. Gerade eben sagst du das Evangelium, du schämst dich nicht des Evangeliums, es ist Gottes Kraft. Dadurch werden wir gerettet. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Warum fängst du denn jetzt mit Gottes Zorn an? Das tut er. Er fängt jetzt an, das ist nur die Überschrift. Er sagt, ich erkläre euch das Evangelium. Und dann setzt er ein, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn. Und dann erklärt er kapitellang, worauf sich der Zorn Gottes bezieht. Bis Kapitel 3. Versteht ihr das? Er fängt nicht einfach an zu sagen, Das Evangelium erkläre ich euch jetzt. Liebe. Er fängt an mit Gottes Zorn. Warum? Er will uns erklären, warum wir gerettet werden müssen. Ich möchte es mal so sagen. Wenn du nicht weißt, warum du gerettet werden musst, dann wirst du vielleicht gar nicht gerettet werden. Ja? Wenn du nicht weißt, was du für ein Problem hast, dann gehst du auch nicht zu jemandem, der dir helfen kann. Wenn du nicht weißt, dass du echt krank bist, dann wirst du auch nicht akzeptieren, dass der Arzt sagt, ich muss dich behandeln. Oder? Wenn ich nicht weiß, dass mein Auto wirklich kaputt ist, lasse ich es nicht reparieren. Also ich vermeide das so lange, wie es irgendwie geht. Keiner von uns geht gerne zum Arzt, keiner von uns lässt sich gerne helfen, oder? Du möchtest nicht so gerne wissen, was los ist. Als meine Kids klein waren, und die waren, da kann ich mich dran erinnern, der ist hingefallen und kam zu mir gelaufen und hat seine Hand aufs Knie gehalten und hat geweint und hat gesagt, Papa, ich habe mir da was riesig Böses getan, ich habe da eine Wunde. Und was macht der Papa, was macht die Mama? Lass mal sehen. Und nein, da darf, wisst ihr, die Wunde wird zugehalten. Da darf keiner hingucken. Nein, nein, bitte nein. Und dann die Mama, die will dann die Hand wegmachen von der Wunde. Die will die Wunde sehen. Oder? Habt ihr das nicht gemacht? Doch. Und so ist es mit Gott. Er muss erstmal die Hand wegziehen. Und wie sieht's denn da eigentlich aus? Und das macht Paulus hier. Er zeigt uns erstmal, oh, wir haben ein großes Problem. Wisst ihr, was das große Problem ist? Der Zorn Gottes. Deswegen brauchen wir das Evangelium. Und deswegen müssen wir den Zorn Gottes verstehen. Was ist der Zorn Gottes, den Paulus uns hier erklärt? Und hier müssen wir ein bisschen jüdischer denken, als wir normalerweise denken. Was der Zorn Gottes ist, verstehen wir nämlich aus dem Alten Testament. Und auch hier sind jetzt wieder unsere lieben Leute unterwegs und versuchen uns zu erklären, was der Zorn Gottes ist und gehen leider an der Wahrheit vorbei. Und auch dieser Mann erklärt uns jetzt den Zorn Gottes hier. Und ich möchte euch mal sagen, er entwirft folgendes Bild vom Zorn Gottes. Das ist jetzt nicht aus der Bibel, sondern von diesem Mann. Er sagt, der Zorn Gottes richtet sich doch gar nicht gegen uns Menschen. Das ist wie bei einer Mutter, da spielt der Sohn auf der Wiese und die Mutter sieht, dahinter ist ein Wespenschwarm, ein Wespennest. Und sie sieht, wie der mit dem Fuß an das Wespennest kommt und die Wespen fangen an, um den drumherum zu schwirren. Ja? Und was macht die Mutter? Die springt auf. Läuft auf den Sohn zu. Im Gesicht Wut verzerrt, voller Furcht, voller Zorn, wo drauf? Auf die Wespen, nicht auf den Sohn, ja? Und sie läuft so auf den Sohn zu und der Sohn hat Angst. Die Mutter ist zornig mit mir. Aber was macht die Mutter? Sie kommt, greift den Sohn und rettet ihn sozusagen von den Wespen. Und er sagt, so ist der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes richtet sich nicht gegen uns Menschen, sondern er richtet sich nur gegen die Sünde. Und deswegen wird der Zorn Gottes uns auch nicht treffen. Und was hat Jesus gemacht? Er hat diesen Zorn in sich aufgenommen und hat ihn dann verwandelt in Gottes Liebe, sozusagen. Ich verkürze das mal ein bisschen. Das sagt er über den Zorn Gottes. Wir sehen aber, dass hier Paulus sagt, der Zorn Gottes wird offenbart vom Himmel her über alle Gottlosigkeit. Und wir werden tatsächlich von dem Zorn Gottes, wenn wir nicht umkehren, am Schluss doch getroffen. Das ist das Problem. Dieser Mann hat insofern recht, dass der Zorn Gottes sich eigentlich nicht gegen uns Menschen richtet. Aber er trifft uns doch am Schluss. Ja? Der Zorn Gottes ist unser Problem. Wir sind in Sünde gefallen und haben den Zorn Gottes auf uns gezogen. Gott ist zornig auf Sünde. Und leider auch wenn wir nicht umkehren, auch trifft uns als Menschen der Zorn Gottes. Nur der Zorn Gottes ist in Gottes Wort nicht seine Gefühle und seine Emotionen. Das ist das Problem, was Menschen verwechseln. Wenn wir Zorn hören, wenn wir zornig sind, was ist dann los mit uns? Dann sind wir im Wesentlichen wütend. Ja, dann bin ich einfach wütend. Wenn einer mir was kaputt macht, bin ich wütend. Wenn mein Nachbarkind mit dem Fahrrad an meinem Auto vorbeifährt und mir eine Schramme dran macht, bin ich zornig. Was ist das in uns? Wir kennen das alle. Wer war noch nie zornig von euch? Muss ich euch das irgendwie noch erklären, noch beibringen? Du warst noch nie zornig. Ach, du warst schon. Wir wissen, was das ist, zornig zu sein. Und wenn wir dann hören, Gott ist zornig, denken wir, ja, Gott ist irgendwie wütend auf uns. Das ist aber nicht das, was Gottes Wort sagt. Der Zorn Gottes in der Bibel ist was anderes. Der Zorn ist Gottes Gericht. Und der Zorn Gottes, der offenbart wird über alle Gottlosigkeit, ist das Gericht Gottes, was am Ende der Zeit offenbart wird. Darum geht es Paulus, das Zorngericht Gottes. Ja, das sehen wir im Alten Testament. Ich lese euch ein paar Stellen vor. Sprüche 11, Vers 4. Nichts nützt Reichtum am Tag des Zorns. Der Tag des Zorns ist der Tag von Gottes Gericht. Der Herr sitzt zu deiner Rechten und zerschmettert Könige am Tag seines Zorns. Jesaja 13, 13. Darum werde ich die Himmel erzittern lassen und die Erde wird aufbeben an ihrer Stelle beim Grimm des Herrn der Heerscharen am Tag seiner Zornglut. Es ist der Tag seines Zornesgerichts. Zephania, rafft euch zusammen, bevor die Zornesglut des Herrn über euch kommt, bevor der Zornestag des Herrn über euch kommt. Und so weiter. Der Zorn Gottes ist nicht seine Emotion, seine Wut, sein Ärger, sondern das ist sein Zorngericht am Ende des Tages, am Ende der Zeit. Römer 2, Vers 5. Nach deiner Störrigkeit, nach deinem unbußfertigen Herzen, aber häufst du dir selber Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, an dem er jeden vergelten wird nach seinen Werken. Darum geht's. Der Tag des Zorns ist der Tag der Offenbarung seines Gerichts. Und darauf laufen wir alle zu. Und Offenbarung 6, 14. Und der Himmel schwand dahin wie ein Buch, das zusammengerollt wird, und jeder Berg und jede Insel wurde von ihrer Stelle gerückt, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und jeder Freie verbargen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge, und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes, denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns, und wer mag zu bestehen? Wow, das sind drastische Bilder. Habt ihr das schon mal gelesen? Darauf laufen wir zu. Das sagt Paulus, das ist unser Problem. Der Tag des Zorns kommt. Und wer kann bestehen? Und er beweist 3 Kapitel lang im Römerbrief, dass keiner bestehen kann. Du nicht und ich auch nicht. Kein Jude, kein Grieche, gar nichts. Niemand kann bestehen, auch wenn du das Gesetz hältst. Paulus sagt, ich habe alles gehalten. Ich war vollkommen im Gesetz. Ich halte das alles für Dreck jetzt. Ich kann nicht bestehen. Das ist unser Problem. Der Tag des Gerichts kommt. Das wird heute nicht mehr gepredigt. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal gepredigt wurde, dass der Tag des Gerichts kommt. Aber er kommt. Und nur wenn wir das verstehen, können wir verstehen, warum eine Rettung nötig ist. Wenn du weißt, was dein Problem ist, dann kannst du auch verstehen, wovon du gerettet werden musst. Ich lese euch was vor von einem Theologen, den ich sehr schätze, der fasst es zusammen. Der sagt es so. Von einer Feindschaft Gottes gegen den Sünder ist bei Paulus nicht die Rede. Gott ist nicht unser Feind. Der war noch nie unser Feind. Der ist auch nach dem Sündenfall nicht unser Feind. Er ist immer noch unser Freund. Er liebt uns immer noch. Er liebt den Sünder. Auch seine Aussagen über den Zorn Gottes lassen solch eine Deutung nicht zu. Meint doch der Zorn Gottes nicht eine Emotion Gottes, sondern einen objektiven Sachverhalt, nämlich das kommende endzeitliche Zornesgericht, das dem Sünder, der als Feind Gottes sein Leben verwirkt hat, die Verurteilung zum Tode bringen wird. Das ist das, worum es geht. Das ist unser Problem. Nicht, dass Gott uns böse ist, er liebt uns. Deswegen hat er ja Jesus geschickt. Aber am Ende der Zeit, wenn Gott richten wird über diese Welt, werden wir mit unter dieses Zornesgericht kommen. Das sieht Paulus kommen, das sieht der Vater kommen, sieht Jesus kommen. Und deswegen braucht es eine tiefe Rettung für uns. Und die hat Jesus vollbracht am Kreuz. Amen. Also, jetzt haben wir wie ein Doktor die Diagnose gestellt. Jetzt gucken wir, was danach die Medizin ist. Ich muss euch jetzt leider in die Pause lassen mit der Diagnose. Aber es gibt Hoffnung. Also, versteht mich nicht falsch. Ja, ihr geht jetzt weg und denkt, oh Schreck, was haben wir für eine schreckliche Wunde. Aber es gibt, wir gucken uns das deswegen an, um zu verstehen, was es den Vater gekostet hat, uns zu retten. Weißt du, wenn dir jemand für dich bezahlt, ihr seid ja gerettet worden, Jesus hat für dich bezahlt. Und ich habe schon für meine Kinder Dinge bezahlt, die sie verbockt haben. Das war letztens mal so. Habe ich was bezahlt und mein Sohn hat das einfach gewusst, ich bezahle für ihn. Und hat er später mal gesagt, ja, was hast du denn da eigentlich bezahlen müssen? Und das machen wir jetzt gerade. Wir sagen, Vater, ja, ich weiß, du hast bezahlt, aber was hast du denn eigentlich bezahlen müssen? Lass mich mal sehen. Und dann habe ich ihm die Rechnung gezeigt. Und dann war er geschockt, was ich bezahlt habe für ihn. Und so geht es vielleicht für uns jetzt auch heute, dass wir mal auf die Rechnung gucken, die der Vater bezahlt hat tatsächlich. Und die ist sehr, sehr hoch. Ja. Vater, und ich bete darum, dass es uns zum Segen wird, dass wir deinen Ernst sehen und deine Güte. Vater, ich danke dir, dass du so eine große Rettung geschaffen hast für uns durch Jesus. Ich bete, dass dieses Wort in unserem Herzen bleibt und Frucht bringt. In Jesu Namen. Amen.